Herzlich willkommen und Manege frei zur Marketing-Marketing-Show. Der etwas andere Podcast zu Kommunikation, Media und Marketing. Durch das Programm führen Sie Markus Bartelt und Benjamin Lehmann.
Herzlich willkommen bei der Marketing-Marketing-Show. Das ist das, was aus der Marketing-Marketing-Minute geworden ist. Ich bin ganz aufgeregt, weil wir sind zwar alte Hasen hier und machen das ja nicht zum ersten Mal, aber diese Veränderung, diese Verwandlung von der kurzen Minute hin zu einer langen, langen Show mit allen Elementen, die dazugehören, das ist doch ein bisschen was Besonderes. Und ihr merkt schon, ich rede hier in Wir-Form, denn ich mache das nicht mehr alleine. Ich habe einen wunderbaren Co-Host hier, nämlich den Benjamin Lehmann. Hallo Benjamin.
Hallo zusammen. Ja, und was für ein Opener. Manege frei. Also besser kann eine Show, glaube ich, nicht beginnen. Und deshalb auch ein besonderes Dankeschön an unseren Sprecher, den ihr vielleicht auch schon von anderen Produktionen von uns kennt, an David Lütgenhaus.
Ja, herzlichen Dank auch von meiner Seite an dieser Stelle. Das ist die Show, das heißt, wir haben ein bisschen was verändert. Wir machen das zu zweit, das ist schon mal die erste große Veränderung, die wir haben. Und wir haben Bestandteile, feste Bestandteile, die wir heute das erste Mal präsentieren werden. Wir werden immer das sogenannte thematische Thema haben, wo wir uns ein bisschen tiefer drauf einlassen werden. Wir haben das Marketeer, Menschen, Marketeere, Sensationen, wo wir einen Partner, einen Gast hier im Studio haben werden, den wir interviewen werden. Ganz bewusst haben wir jetzt keine großen Namen ausgewählt, weil es einfach langweilig finde. Man könnte natürlich auch jetzt Joko Winterscheid anfragen, dann sind wir der 28. Podcast mit Joko Winterscheid und so viel Neues hat er auch nicht zu sagen. Aber es gibt ganz viele tolle Menschen, die im Marketing zu tun haben oder auch gute Ideen haben und die möchten wir ganz gerne ein bisschen befragen und ein bisschen ausquetschen.
Genau, und wir wollen nicht nur Marketing-Experten und Kommunikationsexperten, ich muss mich noch einsprechen heute, Kommunikationsexperten befragen, sondern auch Menschen, die Kommunikation und Marketing brauchen für ihr Unternehmen, Unternehmerinnen, Unternehmer, Verbände, Vereine und all diejenigen, die eben Berührungspunkte haben mit unserer Berufung. Meine Berufung Marketing, Kommunikation, deine Berufung Marketing und Kommunikation.
So sieht es aus. Wir werden als weitere Rubrik den heißen Schs haben. Das heißt Schs, weil meine Tochter gesagt hat, Scheiß sagt man nicht und schon gar nicht, wenn man hier spricht öffentlich.
Im Radio.
Im Radio sagt man nicht Scheiße, deswegen haben wir jetzt den heißen Schs. Und da werden wir immer etwas empfehlen. Und das kann alles Mögliche sein. Auch da gibt es einen Überraschungsmomente auf jeden Fall. Und wir haben die dumme Antwort auf die kluge Frage, weil es ja keine dummen Fragen gibt. Wir sind ja auch beide als Dozenten tätig. Wir wissen, dass es keine dummen Fragen gibt. Es gibt nur dumme Antworten. Und als Dozenten sind wir auch prädestiniert, dumme Antworten zu geben. Letztendlich sind das aber kluge Antworten natürlich. Also wir fordern euch gerne dazu auf, uns eure Marketingfragen zu schicken. Und wir werden uns darauf vorbereiten und werden sie klug beantworten. Und Benjamin, was du noch nicht weißt, es wird, weil es ja Show heißt, auch in jeder Ausgabe einen Tanz geben. Das ist natürlich doof für euch, ihr könnt ihn nicht sehen, aber sehr spaßig für uns, weil wir einfach hier ein bisschen vor uns hin wippen werden. Und, aber zu einer Show gehört einfach Tanz auch dazu, ganz klar.
Und wir sind auch besonders stolz, dass wir bereits für unsere erste Ausgabe einen Unterstützer gefunden haben, der uns präsentiert.
Super, wer ist das denn?
Pass auf, Markus. Was haben ein Techno-DJ, eine Kinderärztin und ein Späti-Besitzer gemeinsam? Richtig, die sitzen bei Bernd am Tisch und brainstormen für ein Kundenprojekt.
Was? Hey bitte, wer ist denn Bernd?
Ja, kann vorkommen und zwar genauso wie ich sage, denn Bernd denkt quer. Bernd, das ist nicht nur Best Buddy, sondern auch eine Kommunikationsagentur im Berliner Westhafen. Eine Agentur, die wie andere Kampagnen, Konzepte und Content kreiert und trotzdem noch mit Innovation punktet. Ideen der Hauptstadt heißt das Konzept, mit dem sich Bernd den Drive und die Diversität Berlins nicht nur auf die Fahnen schreibt, sondern diese auch wirklich hautnah lebt. Lust auf einen Perspektivenwechsel? Dann schaut drauf auf www.bernd-gmbh.com, nochmal www.bernd-gmbh.com oder bei Instagram unter @about.bernd.
Toll, dann danken wir jetzt Bernd und der ist jetzt natürlich auch unser Best Buddy, oder?
Ja, absolut.
Ach, also großartig.
Bester geht nicht.
Ja, dann würde ich sagen, wir verraten noch gar nicht so viel über die Themen, die kann man auch in den Shownotes nachlesen, sondern wir starten jetzt mit unserer ersten Abteilung, die wir haben, unserer ersten Kategorie und das ist das
thematische Thema.
So sieht's aus.
Das thematische Thema. Ein Thema kann jeder, aber nur Marketing hat das thematische Thema. Heute.
Das thematische Thema heute ist eigentlich angestoßen worden von einer Studie, die ich entdeckt habe, von dem Institut Outbound Engine. Die ist jetzt ein, zwei Monate alt. Sie ist in den Vereinigten Staaten durchgeführt worden und hat dann doch sehr erstaunliche Zahlen herausgebracht. Es geht nämlich in dieser Studie um kleine und mittelständische Unternehmen und dort hat man festgestellt, dass tatsächlich 58% dieser Unternehmer und der kleinen Unternehmen weniger als 5 Stunden in der Woche für Marketing aufwenden, was tatsächlich wenig Zeit ist. Die Befragten, 1900 an der Zahl, haben angegeben, dass sie lieber andere Business-Aktivitäten vorziehen, als jetzt sich um das lästige Marketing zu kümmern. Und wenn man sie gefragt hat, warum beschäftigen sie sich so wenig mit Marketing, dann kam mit fast 30% zur Antwort, dass sie nicht das Geld haben, um in Marketing zu investieren. Am zweithäufigsten haben sie gesagt, sie hätten nicht genug Zeit, also Marketing fällt auch da nach hinten raus. Und dann kam aber auch schon das Thema, dass man sagte, wir haben nicht die Leute, die sich darum kümmern können. Und tatsächlich fast 3% haben geantwortet, sie würden nicht wissen, wer ihre Kunden sind. Ich habe mir diese Studie angeguckt und war ein klein wenig geschockt auf der ersten Seite, weil natürlich als Marketingmensch tut mir das weh, wenn man sagt, oh, Marketing brauche ich nicht. Die nächste Frage, die dann kam und die ich auch mit Benjamin dann schon besprochen hatte, war tatsächlich, lassen sich diese Zahlen eigentlich auf den deutschen Markt übertragen. Und Benjamin ist ja auch als Interimsmanager in Unternehmen unterwegs und hat da einen ziemlich guten Einblick. Und wie sieht das aus? Also findest du, dass Marketing auch in unseren Unternehmen als Stiefkind betrachtet wird?
Ja, so häufig so, dass der Vorteil des Interimsmanagements ist ja, dass man von außen kommt, also natürlich einen sehr, sehr frischen Blick hat auf die Situation und auf all das, was unter Umständen nicht gemacht wird oder nur sehr stiefmütterlich behandelt wird. Es ist tatsächlich, und das ist eine gute Überschrift, Marketing ist Chefsache. Und im Mittelstand oder auch in den kleineren Unternehmen ist das eben beim Geschäftsführer, beim Inhaber-Geschäftsführer häufig einfach ein Thema, naja, also eigentlich brauchen wir es doch gar nicht und es läuft doch. Und dann merkt man eben, bestimmte Dinge laufen nicht. Und die Frage, die du gerade hier aufgemacht hast, oder besser gesagt die eine Zahl, die du zitierst, nämlich, dass sie gar nicht wissen, wer ihre Kunden sind, also Stichwort Positionierung, Stichwort Persona, Zielgruppe anfassbar machen, das, was wir ja für Kunden machen, aber auch für unsere Studierenden, das ist ein riesiges Problem. Also das ist häufig so, dass die so kommen aus dem Prozess, aus dem Geschäft und diese Fragen nicht beantworten können. Und sie sind eben eminent wichtig.
Das ist denn das, was ich aus meiner Arbeit, ich hatte ja von 2000 bis 2007 auch eine Agentur, das kenne ich durchaus, dass der Chef eines Unternehmens dann eben sagt oder denkt, dass die Kunden identisch wären mit ihm selber. Mhm. Die Maßstäbe, die, was er gut fand, war dann auch das, was den Kunden gefällt. Und die Auseinandersetzung mit der Zielgruppe in der Tat nicht stattgefunden hat, was fatal ist. Und ich kann mich auch erinnern, als junger Berufseinsteiger von der Uni kommend, hatte ich tatsächlich auch so Chefs, die der Meinung waren, das bisschen Marketing, das kann ich auch noch nebenbei selber machen. Und schon damals habe ich immer gedacht, naja, das bisschen Marketing, das ist es ja nicht. Und ich glaube, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe, aber in vielen Köpfen wird Marketing einfach 1:1 mit Werbung gleichgesetzt.
Ja, das ist immer noch so. Also wenn du guckst in den Mittelstand, das sind ja häufig die Einsatzgebiete auch des Interimsmanagements, Konzern nochmal eine ganz andere Struktur und eine ganz andere Geschichte. Aber gucken wir mal auf den klassischen Mittelstand oder auf den kleineren Betrieb, 20, 30, 40, 50, 60 Mitarbeiter, also auch unter Umständen schon zweistellige Millionen Umsätze, da muss man sich über Marketing Gedanken machen und Marketing gleich Werbung. Das ist in vielen Köpfen immer noch die Anzeige in der Morgenpost und das ist eben schon lange nicht mehr. Und die Komplexität des Marketings, die Diversität der Zielgruppe mittlerweile, weil sich neue Absatzkanäle, Stichwort online, aufgetan haben und gar nicht unbedingt Vertriebskanäle, sondern Lead-Kanäle. Gucken wir auf das Handwerk, das ist ganz spannend, finde ich. Das Handwerk, das eigentlich sagt, um Gottes Willen, bring mir doch nicht neue Kunden, sondern das Einzige, was ich will, ist Mitarbeiter. Und dann sage ich, naja, aber das ist ja auch, da sind wir im nächsten Marketing, in der nächsten Marketingabteilung beim Employer Branding. Wo bekommst du denn deine Mitarbeiter her? Wo bekommst du die Bewerber her? Wo werben wir für dich als Unternehmen, als attraktiven Mitarbeiter? Und dann merkst du, ach ja, na klar, also macht man irgendwie, aber man macht eben irgendwie und häufig ohne jede Struktur, ohne jede Strategie. Ja. Man macht.
Das ist das Problem, was ich auch sehe, dass die Strategie, das strategische Denken oftmals fehlt. Marketing wird entweder als Kommunikationstool verstanden oder als Vertriebstool, beziehungsweise das sind die Annahmen, die auch immer noch in den Köpfen herrschen. Wenn ich Geld ausgebe für Marketing, für Werbung, dann muss aber auch unmittelbar das und das reinkommen. Also auch das Verständnis der Wirkungsweise von Kommunikation oder auch von Instrumenten, die man anwendet, die eben nicht einen sofortigen Ausschlag bringen. Die Zeiten sind, die haben wir schon gar nicht erlebt, so lange ist das her. Das ist aber noch sehr, sehr stark in den Köpfen drin. Das heißt also auch der Anspruch an Marketingmaßnahmen, wie schnell ein messbarer, umsetzbarer Erfolg da sein soll, ist eigentlich nicht mehr realistisch. Und wenn man da Kunden nicht gut berät, und das ist dann wieder die Aufgabe der Agenturen oder auch von uns Beratern, und sie darüber aufklärt, dann gießt man da auch nur noch Öl aufs Feuer und erzeugt damit eigentlich die Frustration. Das kommt dann auch so ein Satz, das bringt ja alles nichts. Ja, ich habe ja so viel schon probiert und habe das alles gemacht und Geld da reingesteckt. Es hat ja alles nichts funktioniert. Wenn da keine Strategie ist, wenn das nicht aufeinander aufbaut, wenn ich dem nicht die Zeit gebe, dann kann es auch nicht funktionieren.
Häufig ist es ja so, dass wenn du guckst, Startup, neues Produkt, neue Dienstleistung, dann ist auch für viele der erste Schritt zu gucken, ich gehe in Google AdWords und gucke, was sind meine Keywords, die überlege ich mir vorher und was muss ich denn für einen Lead, für einen Kontakt ausgeben? Und dann gucke ich unter Umständen, wenn ich Wettbewerb habe, dann sehe ich, okay, der Wettbewerb bietet auf genau diese wichtigen Keywords und dann kostet mich ein Lead 30 Euro, 40 Euro, 100 Euro, kommt jetzt drauf an, wenn ich Baumaschinen verkaufe, kann ein Lead auch 1000 Euro kosten. Aber das muss eigentlich der erste Blick sein, weil wir mittlerweile, und das begreift auch der Mittelstand immer mehr, meine Zielgruppe ist nicht online. So, ein gern genommener Satz, gleich nach dem haben wir schon immer so gemacht, versuche ich immer gleich aus dem Vokabular zu streichen, aber eben auch im B2B-Bereich. Ja, die Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich für die Baumaschine interessieren, die sind online, die sitzen abends auf dem Sofa, gucken Tatort, Second Screen und gucken, oh Gott, wir brauchen eine neue Baumaschine, wir brauchen einen neuen Trecker. Es ist nichts anderes. Und das unterschätzen viele so, die sozusagen noch diese alte Denke haben, die du gerade gesagt hast, Marketing ist gleich Werbung.
Wobei das Lustige ist, dass ihr eigentlich nur ihr eigenes Verhalten angucken müssten, weil wenn du diese Leute fragst, wie haben sie ihre letzte Reise gebucht, wie haben sie ihren letzten Mietwagen gebucht, dann holen die alle ihr Smartphone raus und zeigen die App von Sixt oder zeigen die Booking.com-App. Das heißt, sie selber in dem Alter, ja, die behaupten, die anderen würden das nicht nutzen, sind eigentlich jetzt nicht unbedingt die Heavy-User, aber nutzen auf jeden Fall das Internet und die digitalen Möglichkeiten, die es gibt.
Ja, und die sterben nicht aus, aber die begreifen das natürlich. Ich sage nicht, dass sich der Mittelstand dem Thema Online verschließt. Also ich glaube, über die Hürde sind wir drüber weg. Aber die Komplexität unterschätzt. Wenn wir uns mal angucken, so ein Google Ad Manager, wenn wir uns den Facebook Business Manager angucken und ich bin nah dran an den Themen und versuche ja auch für die Mandate oder auch für die eigenen Geschichten da dran zu bleiben, dann machst du den Business Manager Facebook, bleiben wir bei dem Beispiel heute zu und morgen auf und ist da alles anders. Ja. Und es ist wirklich, ja, du kennst das selber, neues Profil anlegen, Mensch, gestern war doch das noch hier, hier konnte man doch gestern das Profil verwalten und morgen ist das woanders. Und diese Komplexität hat das in jeder Ebene. Und jetzt geht es auf einmal um Geld und um Budget. Es ist komplex und das eben mit 5 Stunden die Woche. Deshalb ist diese Studie ganz interessant und erschreckend. Also wir haben beide uns angeguckt, kann das sein? Nochmal nachgelesen, gerade eben nochmal wirklich nur 5 Stunden. Und natürlich kommt es darauf an, habe ich eine eigene Marketingfrau, Mann, divers am Schreibtisch zu sitzen? Habe ich das an eine Agentur gegeben? Das sind schon strategische Entscheidungen. Mache ich das selber? Und wenn ja, in welchem Umfang? Und diese Überlegung ist bei vielen immer noch, naja, machen. Wir machen das ja schon. Wir machen doch das und das.
Und da kommt wieder mein Ansatzpunkt, dass ich sage, auch das Abgeben an einer Agentur kann nur dann funktionieren. Das sind Hausaufgaben, die müssen intern stattfinden. Die müssen beim Geschäftsführer stattfinden. Nämlich tatsächlich der Agentur auch vorzugeben, wer ist unsere Zielgruppe, wen wollen wir erreichen. Und was ich auch sehe, was wirklich bei ganz vielen Unternehmen fehlt und nicht gemacht wird, ist die Auseinandersetzung mit dem Wettbewerb, mit der Konkurrenz. Nicht zu wissen, was für Produkte haben die eigentlich, was für Preisen gehen die raus, welche Angebote machen sie ihren Kunden. Und man denkt immer, man hätte selber das beste Angebot. Und auch die eigenen Vertriebsleute wissen teilweise nicht, womit von den Wettbewerbern deren Vertriebsleute rausgehen und man ist da komplett im Nebel und stochert da herum. Und wenn ich diese Dinge für mich als Unternehmen nicht klar habe, dann kann ich auch keine Agentur, keinen Dienstleister anständig briefen und dann kann ich auch nicht die Ergebnisse bekommen, die ich gerne hätte, weil auch ein Dienstleister einer Agentur kann nicht zaubern und die kann auch nicht die Hausaufgaben des Geschäftsführers machen.
Hm. Ja, die Beschäftigung mit dem Wettbewerb, häufiges Thema, dass ich frage, wie ist denn zum Beispiel der Bestellprozess bei deinem ärgsten Konkurrenten? Das wissen sie häufig nicht. Ja, oder dass ich sage, Mensch, bitte doch mal die liebe Nachbarin oder den lieben Nachbarn oder ruf mit einem falschen Namen an. Guck doch mal, mach doch mal. Ja, geh einmal den Bestellprozess durch, bestell die Baumaschine mal woanders oder lass dir ein Angebot schicken. Und das machen viele nicht. Man hat es einfach, und das werfe ich auch nicht vor, man hat sein Tagesgeschäft und deshalb meine ich, es muss strategisch überlegt werden, wo ist meine Zielgruppe, wer ist meine Zielgruppe und dann muss dahin das Geld. Und mit Geld meine ich eben auch die eigene Zeit unter Umständen.
Wobei das jetzt ja genau die Frage wäre. Also was würde man jetzt dem Mittelstand empfehlen? Das Geld ist nicht da. Wir haben also auch die Zahlen natürlich, dass man sagt, das sind knapp 5% des Umsatzes, die heute in das Marketing zurückfließen. Das Geld ist eigentlich nicht da, um jetzt noch den Overhead einer Agentur eigentlich zu bezahlen, wo ja auch da immer so ein gesundes Skepsis und Misstrauen da ist, weil man ja nicht versteht, was die da eigentlich machen.
Kosten einfach nur zu viel Geld.
Genau. Ne? Und auf der anderen Seite ist aber auch die Zeit nicht da, um sich eine Agentur gut auszusuchen, also da einen ordentlichen Prozess zu machen, B, sich selber klar zu werden, was man möchte. Das heißt, man kommt dann, und das ist ja auch einer dem Titel der Studie, die ja Stresszeit und Wachstum heißt, Stress, Time and Growth, da kommt es genau dahin, dass man nämlich anfängt, hinterherzulaufen und dass man denkt, man schafft das gar nicht mehr. Und dann fängt man an, die Themen noch mehr zu vernachlässigen. Das heißt, der Fokus ist dann nur noch darauf, irgendwie Umsatz reinzukriegen, kostet es, was es wolle. Und auch dieser Umsatz wird dann durch diesen Aktionismus und die Hektik immer teurer bezahlt. Und irgendwann rechnet sich das vorne wie hinten nicht mehr und dann ist die Krise eigentlich da.
Was total wichtig ist, glaube ich, das ist das eigene Erwartungsmanagement, also das, was wir auch unseren Studierenden zum Beispiel im Kommunikationsmanagement, dieses Management of Expectation in der Kundenbeziehung ist total wichtig, aber es ist auch für einen selber wichtig. Und das ist, was du gerade gesagt hast, man hat immer das Gefühl, nun waren wir selber lange Agentur oder sind bis heute in Agentur auch eingebunden, dass der Kunde immer denkt, was machen die denn da? Sie schreiben uns ja ihren Tagessatz, aber was ist denn da unten rausgekommen? Ja, also diese schöne alte Agenturdiskussion, die wird vermutlich auch nicht aufhören. Aber das eigene Erwartungsmanagement, ich gebe jetzt heute 5.000 Euro im Monat für Google aus, wie viele Kontakte kommen dann am Ende des Monats da hinten raus? Und da tun die Agenturen gut, ehrlich zu sein und eben zu sagen, ne, also realistische Einschätzungen zu geben, das tun viele nicht und dann gibt es die Enttäuschung. Aber man ist auch selber unter Umständen enttäuscht, wenn man daran zu hohe Erwartungen hat, weil 5.000 Euro, je nach Unternehmen, je nach Umsatz natürlich sehr viel Geld sind. Und es ist so eben auch, und deshalb die Frage von dir, macht das jetzt eine Agentur, soll man das selber machen? Für mich, und ich versuche das immer zu empfehlen, es ist, man rennt dem immer hinterher. Man rennt der Aktualisierung, wie gerade bei dem Facebook-Beispiel, man rennt immer hinterher. Es ist für mich derart komplex, dass du das behaupte ich einfach und ich komme gerade auch aus einem Geschäftsführermandat interimistisch, du schaffst das nicht. Also wenn du die normalen Geschäftsführeraufgaben wie den Key-Account zu betreuen, deine Mitarbeiter zu betreuen, das nochmal mitzumachen, wenn du also Google, bleiben wir auch bei dem Beispiel, also SEA, Suchmaschinenmarketing, SEO als deinen Kanal definiert hast, dann ist das keine Aufgabe, die du als Geschäftsführer alleine mit dem normalen Geschäftsführeraufgaben machen kannst.
Was rechnet sich denn dann mehr? Rechnet es sich mehr zu sagen, okay, ich hole mir einen Mitarbeiter von außen in das Unternehmen und baue das alles in-house auf, dass ich da meinen Ansprechpartner habe, der die Produkte kennt, der die Branche kennt und der dann eben als Marketingmanager 40 Stunden die Woche und mehr dafür sorgen muss, dass diese Strukturen geschaffen werden und dass wir uns auch mal zurückziehen und die Gedanken machen über eine strategische Ausrichtung und wie wir das mittel- und langfristig erreichen können? Oder ist die Agentur einfach die bessere Lösung? Dann, wie würdest du das bewerten?
Na, es kommt sehr auf das Unternehmen und auf die Unternehmensgröße und die Struktur an. Wenn ich sage, der Geschäftsführer selber kann das nicht leisten, das ist aus meiner Sicht ist das Thema Google und das Thema SEO und SEA ist eigentlich eine Vollzeitstelle. Jetzt hast du, und das sagt die Studie auch und das gilt auch für Deutschland, diese eierlegende Wollmilchsau, also den Mitarbeiter, der hochmotiviert die 40 Stunden, diese ganzen Instrumente beherrscht, die sind sehr schwer zu finden. Ja. Das heißt, man tut aus meiner Sicht, und so versuche ich das auch in den Unternehmen dann zu implementieren, jemanden zu haben, der orchestriert und der unter Umständen einen Bereich vielleicht super gut kann, vielleicht super Facebook und Social Media kann, aber eben das Thema Google AdWords nur rudimentär kann und weiß, wohin will und wo die Strategie hin will. Und da muss man sich dafür unter Umständen Unterstützung suchen, eine Agentur, einen weiteren Freelancer, aber die müssen orchestriert werden. Das ist häufig auch der Fall, dass dann die Geschäftsführer das machen. Ich habe ja hier meinen Freelancer für Google und da den Freelancer für Social Media, aber das Orchestrieren hinten runterfällt. Und dann kommt Unzufriedenheit, ja, weil, wie du sagst, auch der muss gebrieft werden, der muss wissen, wo es hingeht, der braucht Input, wer soll den Input geben? Aus meiner Erfahrung kann der Geschäftsführer das in der Regel nicht, außer er hat seine Aufgaben so wegdelegiert, dass das seine Aufgabe ist. Aber dann sind 5 Stunden die Woche, und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, einfach zu wenig ab einer bestimmten Größe, ab einer bestimmten Unternehmensgröße.
Das heißt, im Grunde genommen wäre eine Mischform, dass man sagt, okay, man braucht am Anfang, glaube ich, eher den strategischen Berater, der in der Lage ist, die Vorgaben zu erarbeiten, wohin oder wie Prozesse definiert werden sollen, wie Zielgruppen, wie der Wettbewerb, wie man damit umgeht, wie man die erkennen kann, um an die nötigen Informationen zu kommen, um dann eben auch eine operative Planung anzugehen, um sich dann die richtigen Spezialisten zu holen, weil du erwähnst natürlich Facebook und Google auf der einen Seite, aber das ist ja eben noch lange nichts anderes. Wir haben ja noch die klassischen Medien, wir haben das Thema Event noch, was wichtig ist, um eine emotionale Erfahrbarmachung zu haben. Wir reden über Messen, wir reden über Öffentlichkeitsarbeit. Also das ist ja, das Google und Facebook ist ja nur ein kleiner Teil des Instrumentariums, die genau. Schon so überfordernd sind.
Genau, ja.
Im Grunde genommen, dass man sagt, ich mache die Hände über den Kopf und mache lieber gar nichts.
Die nehme ich mit rein, weil wir sich damit beschäftigt und das Management dieser beiden Plattformen eben schon mal im Backend gesehen hat, also diese Manager-Plattform dafür, Management-Plattform dafür, die machst du auf und denkst, ach du meine Güte, machst du gleich wieder zu. Ja, mache ich morgen. Ja, weil es einfach, du sitzt da dran, es ist wie früher Drucker einrichten, war immer ein Tag weg, geht ja. Heute deutlich schneller, je nach Betriebssystem, aber ein halber Tag war weg. Und ähnlich sehe ich das da. Und deshalb finde ich auch einen eigenen Mitarbeiter, also diese Mischform, wie du gesagt hast, ein oder zwei Dinge kann der vielleicht richtig gut selber machen, aber er lernt ja auch von den Agenturen. Also der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die sagt, pass mal auf, das machen wir jetzt erstmal mit einer Agentur und da hole ich mir auch Know-how. Bedeutet nicht, dass ich jetzt die Agentur aussauge vom Wissen her, überhaupt nicht. Wenn die Agentur es richtig macht, macht sie sich letztlich auch unentbehrlich. Aber ja, so gewisse Teile gehen dann, Wissenstransfer natürlich auf den Mitarbeiter über. Und dann fädelt man die Agentur vielleicht an der Stelle wieder ein bisschen aus. Alleine die Website, die eigene Website, je nach Unternehmen und Unternehmensgröße aktuell zu halten, technisch, also aktuell meint jetzt nicht nur, dass da der neueste Blogartikel drauf ist, auch technisch aktuell zu halten, nehmen wir so ein System wie WordPress, regelmäßig Sicherheitsupdates zu machen und das, ja, das ist je nachdem, was du machst, das ist eine halbe Stelle im Monat. Ja, und das machen natürlich Agenturen auch und rechnen dafür Geld ab. Und das ist so Geld, was so dem Geschäftsführer häufig, auch mir, wehtut. Was haben die denn gemacht? Also 800 Euro für Maintenance ausgegeben für die Website. Was haben die denn gemacht? Ja, und natürlich haben die was gemacht. Und das ist so komplex geworden. Und ich kenne eben auch noch, du noch ein bisschen besser, weil wir ja vom Alter her ein bisschen auseinander sind, die Old Economy, also die Werbung, war da aber auch schon komplex, nur eben in ganz anderen Bereichen. Und es ist heute so divers, so viel, jeden Tag neu, dass viele auch so den Dingen hinterherrennen. Ja, also dann kommt auf einmal sowas wie Pinterest, hatte ich gerade die Diskussion. Müssen wir das auch machen, Herr Lehmann? Kann man machen, aber das muss man eben auch richtig gut machen. Ja, das ist visual driven, wie wir sagen. Das muss auch gut aussehen. Und zack, da sind ja schon wieder 20 Stunden weg. Ja.
Ja, aber auf der anderen Seite sehen wir, dass diese Medien anders genutzt werden. Ich habe gerade neulich etwas sehr Schönes gelesen, dass eben mehr junge Menschen anscheinend, ich kann das für mich jetzt nicht behaupten, aber die gehen dann eben in den Supermarkt und dann geben die bei Pinterest 3 Zutaten ein und dann sehen sie die Gerichte und die Rezepte, die sie daraus kochen können und lassen sich dann davon inspirieren. Also die sind zum Beispiel für das Thema Kochbuch komplett verloren. Kochbücher sind keine Rezeptbücher mehr, sondern sind heute Coffee-Book-Tables, die man schön hinlegen kann und dann freut sich der Gast, wenn man kommt und denkt, wow, der ist aber toller Koch. Das ist, glaube ich, genau das nächste Problem, dass die Entwicklung einfach durch die Digitalisierung so extrem schnell geworden ist. Du hast die guten alten Zeiten angesprochen, das war überschaubarer. Wir hatten eine überschaubare Anzahl von Tageszeitungen hier in Berlin, wir hatten eine überschaubare Zahl von Radiosendern hier in Berlin, die auch alle sehr gut positioniert waren. Ich wusste, welcher Radiosender wird von wem gehört. man hat auch damals wahnsinnig viel Geld gezahlt. Also ich weiß, ich habe ja im Handel noch angefangen. Wir haben dann donnerstags eine ganze Seite in der BZ geschaltet. Das war richtig Geld. Und aber das hat man nicht in Frage gestellt, weil man hat ja meistens auch dann gesehen, dass es irgendwie zurückgeflossen ist. Es gab immer irgendwie einen Erfolg oder einen messbaren Erfolg. Und diese Kanäle sind ja so mannigfaltig geworden und so aufgebrochen, dass auch da eine Überforderung stattfindet. Es sind eben nicht mehr die klassischen Medien. Wir haben heute diese digitalen Welten. Wir haben heute die Zielgruppen, die sich immer mehr segmentiert haben, atomisiert haben, immer kleiner geworden sind. Es ist sehr, sehr komplex geworden. Und die Problematik ist, glaube ich, dass jüngere Unternehmen, da kommen wir wieder vielleicht auch auf die Frage, wie kann das ein mittelalter Mensch überhaupt noch gewährleisten, wenn er damit nicht aufgewachsen ist? Wir haben heute junge Unternehmen, wir haben heute DTC, also Direct to Consumer, die einfach sagen, wir brauchen nicht viel, wir haben unsere Produktion, wir machen eine tolle Instagram-Story, wir geben ein bisschen Geld für Instagram-Marketing aus und die Leute können dann direkt bestellen, kommen auf die Website, wir schicken das in alle Welt raus. Die sind natürlich eine Bedrohung und die machen vieles anders. Also wäre jetzt die Frage, tatsächlich noch mehr Struktur aufbauen, noch mehr Leute ranholen, noch größer werden, damit schwerfälliger werden? Oder ist nicht das immer kleiner werden, das Abbauen, also wirklich die Mini-Einheit, die sich vernetzt, ist das vielleicht nicht der bessere Weg?
Also Mut zur Lücke wäre hier die Überschrift tatsächlich. Und das gilt eben vor allem für Kanäle, wo ich mich zeige, so ein Pinterest, Twitter. Wenn du guckst auf den Webseiten, alle haben das Twitter-Symbol auf ihrer Seite und dann gehst du auf den Twitter-Kanal und dann ist die letzte Aktualisierung 2017. Ja. Also Mut zur Lücke ist ein gutes Stichwort, sich konzentrieren. Eine Sache, wie meine Mama mir auch früher immer sagte, mach eine Sache richtig, ja, so nach dem Motto. Das gilt, glaube ich, auch. Und die Konzentration muss dann auf etwas gehen. Ich wollte noch eine Sache gerade sagen, da habe ich Luft geholt, Messbarkeit. Nehmen wir diese ganze Seite in einer Regionalzeitung oder in einer Tageszeitung. Dafür wurde früher und auch heute noch wird dafür viel Geld ausgegeben, 60, 70, 80.000 Euro kann ich dafür bis heute ausgeben für so eine ganze Seite. In bundesweiten Ausgaben noch deutlich mehr. Messbarkeit. Habe ich dann an dem Tag, nehme an, ich habe ein Ladengeschäft oder ich habe einen Online-Shop, habe ich eben deutlich mehr Bestellungen. Auch das ist eben Management of Expectation und bei Google im Online-Geschäft kann ich das ja sehr genau messen. Früher war das aber egal, das habe ich geglaubt, das hat mir ja der Zeitungsvertreter auch gesagt, ne? 260.000 Leute lesen das am Tag und du wirst so und so oft mal gesehen und so weiter und so weiter. Heute wird häufig auch nicht richtig durchgehalten und probiert. Ja, man macht etwas, man gibt 10.000 Euro für eine Google-Kampagne aus und am nächsten Tag ist klar, da haben nur 3 Leute geklickt, funktioniert nicht. Das ist einerseits Chance, ich kann eben schnell die Stellschrauben verändern. Auf der anderen Seite muss man aber auch hier durchhalten und man muss eben probieren. Und da geht unglaublich viel Geld durch den Schlot, ähnlich eben wie früher und das auch selbstverständlich mit dem Kanal Zeitung oder mit dem Kanal Radio. Ja, also durchhalten, probieren, das ist bis heute auch geblieben.
Und damit haben wir, glaube ich, das abschließend noch ein Problem, weil natürlich das kein Geschäftsführer gerne hören möchte, dass er durchhalten muss und probieren muss, sondern der Geschäftsführer, der Auftraggeber, der Kunde sucht die einfache Lösung, sucht das Versprechen, sie geben das Geld aus und kriegen das und das dafür. Und in meinen Augen ist das eigentlich unseriös, so etwas zu versprechen, weil wir tatsächlich ausprobieren müssen. Es gibt keine Instant-Rezepte, es gibt keine Fertigrezepte. Ich kann nicht sagen, das hat bei dem Kunden funktioniert, deswegen wird es bei Ihnen genauso funktionieren, weil es überall immer wieder andere Faktoren gibt, die dazu führen, dass man andere Stellschrauben justieren muss. Also vielleicht sollte man mit diesen Versprechungen nicht rausgehen. Wir kommen wieder auf die Erwartungshaltung. Vielleicht sollten wir Kunden diese Zähne erst einmal ziehen und sagen, nee, ja, wir können dir gar nichts versprechen. Wir können ausprobieren und wir müssen mit einem langen Atem rangehen, damit sich Dinge auch entwickeln können. Also auch eine Verankerung im Gehirn oder in der Erinnerung von Kunden entsteht nicht über Nacht, sondern ist ein langwieriger Prozess und auch das Aufbauen von einem positiven Image mache ich nicht mit 2 Anzeigen oder mit Ähnlichem, sondern es hat Erfahrungswerte, das muss ich in vielen Dingen immer wieder finden, beim Problem, das ich habe und der Service-Hotline, die mich gut behandelt und so weiter und so fort. Ich glaube, vielleicht sollten wir anfangen, dem Kunden nicht mehr das Blaue vom Himmel zu versprechen und zu sagen, das wird schon, gib mal her deine Knete und wir machen dir was Tolles und das wird erfolgreich sein. Wenn es halt nicht erfolgreich ist, ist der Kunde weg, dann hole ich mir halt den nächsten Kunden, sondern tatsächlich eben auch ganz ehrlich zu sagen, es sind Prozesse und es sind Prozesse, wo es wo Trial und Error ganz dicht beieinander liegen. Und auf jede erfolgreiche Kampagne, die tatsächlich viel Geld gebracht hat, gibt es 99, die vielleicht gescheitert sind.
Ganz genau, ja. Und es ist eben so, dass, bleiben wir bei so einem Ladengeschäft, ein Teegeschäft. Ein gut eingeführtes Teegeschäft in einer guten Lage, man macht einen guten Umsatz, man hat 4, 5 Angestellte, prima. Früher habe ich dieses Ladengeschäft von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags bis 14 Uhr und dann war Wochenende. Jetzt habe ich mich entschlossen, im Zuge der neuen Sachen, die da aufgekommen sind, meinen Tee auch online zu verkaufen. Auch das läuft prima. Die Rückkopplung aber ist auf einmal, über Facebook meckern die, dass der Rosentee, der angeblich aus China kommen soll, also ganz fürchterlich geschmeckt hat. Und dann schreiben die mir über Google, es kriegt eine Google-Bewertung. Und das zu orchestrieren und das zu handeln, das ist die Herausforderung. Und das machen erstaunlich viele einfach falsch. Entweder sie lassen es ganz oder sie reagieren nicht. Und das merke ich so, das ist große Verunsicherung, also auch wirklich Verunsicherung, bis hin zur Verzweiflung, dass man dann so sagt, ach, wisst ihr was, dann machen wir da gar nichts mehr, machen wir die Kanäle eben zu. Das kann auch eine Entscheidung sein, die manchmal auch gar nicht so schlecht ist, weil wir auch merken, dass auf der Konsumentenseite extreme Überforderung herrscht. Also der Trust, den man in Bewertungen hat, ne, gibt es spannende Umfragen, werden wir sicherlich auch nochmal in einer der nächsten Shows drüber sprechen, welche Bedeutung haben Bewertungen, Rezensionen, das ist ja so kaputt gemacht, auch durch letztlich schwarze Schafe, durch Klickroboter, welchen Stellenwert hat das eigentlich noch? Ich betreue ja auch viel im Bereich Reise, da ist die Bewertung eins der wichtigsten Decision Maker, der Entscheidungshelfer für den Kunden, und wenn ich diese Bewertung auf einmal so in Frage stellen muss, dann ist das ein Problem. Ist das ein Problem für den Lieferanten?
Klar. Abschließend, was meinst du, was würdest du jetzt sagen? Also 5 Stunden Marketing die Woche ist auf jeden Fall zu wenig. Was würdest du denn empfehlen? Wie lange sollte sich denn jetzt ein Geschäftsführer mit Marketing auseinandersetzen? Welchen Stellenwert sollte er diesen vielen Fragen und der Antwortsuche und Findung für diese Fragen eigentlich geben?
5 Stunden sind dann ausreichend, wenn er diese 5 Stunden konzentriert für das Orchestrieren und für das Strategische, für das Abfragen nutzt. Das ist eben das, was viele unterschätzen, und da nehme ich mich nicht aus. In dem Tagesgeschäft nimmst du dir vor, mit dem Vertrieb einmal die Woche kommen wir zusammen und besprechen die aktuellen Vertriebsziele, was waren Herausforderungen im Vertrieb. Und dann funktioniert schon dieser eine Termin nicht, weil man auf einer Messe ist. Und dann verschleppt man das. Ja, da nehme ich mich nicht aus. Ich glaube, da die uns da draußen zuhören, können das gut nachvollziehen und nicken. Das muss das Ziel sein. Von mir aus diese 5 Stunden, die hier die Studie auch belegt, aber diese 5 Stunden gehören eher in die Strategie, in das Abfragen, in dieses konzentrierte und strukturierte Trial and Error. Zu wissen, was haben wir denn eigentlich falsch gemacht? Es wird so viel Geld letztlich auch in uns Agenturen, die uns jeden Monat das Geld überweisen, und eigentlich, wir können gar nichts machen, weil uns Input fehlt. Das ist nicht so richtig schön. Ja, für die Agentur schon.
Das Geld nimmt man doch gerne.
Das Geld nimmt man noch gerne, aber irgendwann platzt das Ding natürlich. Was haben sie denn eigentlich gemacht?
Ja. Und da entsteht wieder das negative Bild über die Agenturen, die alles tun.
Und über die Berater. Und, ja.
Man kennt das. Wir werden dieses Thema heute nicht abschließend natürlich behandeln können, das ist ganz klar. Es ist ein kleines Anreißen gewesen. In den Shownotes werdet ihr den Link finden zu der Studie. Wer jetzt auch mal reingucken möchte, raufgucken möchte, da sind die Zahlen sehr schön aufbereitet. Natürlich freuen wir auch immer uns auf das Feedback und auf eure Gedanken und auf das, was ihr dazu beitragen möchtet. Und dazu gibt es immer die einfachste Möglichkeit, und die ist, uns eine Mail zu schicken an marketing@googlemail.com. Und gerne nehmen wir das auf, und vielleicht finden wir da ja auch nochmal ein paar Anregungen zu einem späteren Zeitpunkt, das Thema nochmal von einer anderen Seite zu betrachten und ein bisschen zu vertiefen. Aber das war's für die erste Folge mit dem thematischen Thema.
Das Marketier. Menschen, Marketiere, Sensationen. Wir präsentieren ein ganz besonderes Exemplar aus dem Marketing-Zoo. Alte Hasen, junge Füchse, aber immer kluge Köpfe. Jetzt im Interview unser Marketier.
Das Marketier.
Ich bin sehr froh und sehr stolz, dass wir als Marketier für die erste Sendung Anna-Melissa Westergaard gewinnen konnten. Anna-Melissa war Studentin bei mir und hat an der HMKW, an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, ihre Bachelorarbeit geschrieben über Produktplatzierungen in Streaming-Serien. Der Einfluss der Auffälligkeit von Product Placement auf die Werbewirkung beim Rezipienten. Das sind immer so ganz sperrig klingende Titel, hinter denen sich aber oftmals ganz spannende Erkenntnisse verbergen. Sie hat für ihre Arbeit jetzt Staffeln oder Folgen von Pastewka untersucht, und zwar von den Staffeln, die für Amazon Prime gedreht worden sind. Also nicht das, was im öffentlichen Fernsehen, im Privatfernsehen lief, sondern die tatsächlich für einen Streaming-Anbieter gemacht worden sind. Und in dieser Staffel, wer sie gesehen hat, weiß auch, dass es relativ viel Product Placement gab an sehr prominenter Stelle, unter anderem für Coca-Cola und ganz, ganz stark für Mediamarkt, weil es gab dort eine Szenerie, wo er mit seinem Camper vor Mediamarkt auf dem Parkplatz gewohnt hat und die auch im Mediamarkt spielte. Über diese Arbeit und ihre Erkenntnisse und Product Placement werden wir uns gleich unterhalten. Zunächst sollten wir vielleicht klären, weil das nicht jedem geläufig ist, was ist eigentlich Product Placement?
Ja, da können wir aus dem Lehrbuch zitieren. Warum sollen wir das neu erfinden? Das Product Placement ist der Begriff aus der Werbung, der die erlaubte, weil gekennzeichnete Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Marken, Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen in Kino- oder TV-Sendungen gegen Entgelt mit dem Ziel der Absatzförderung bezeichnet.
Super. Also, um das jetzt im normalen Deutsch wieder zu sagen, wir kennen das aus ganz vielen Fernsehserien und ganz vielen Filmen. Dort werden Produkte zur Verfügung gestellt, ob es ein Auto ist oder ob es irgendetwas anderes ist, wenn was getrunken wird oder was gegessen wird. Und man sieht den Schriftzug einfach. Und das hat eine sehr unterschwellige Wirkung. Wir sollen das eigentlich gar nicht wirklich mitbekommen. Wenn wir es mitbekommen, dann empfinden wir es meistens als negativ. Ich erinnere hier an den Film Castaway mit Tom Hanks. Er arbeitet bei FedEx und dieses FedEx-Logo wird wirklich übermäßig toll kommuniziert. Das ist schon wirklich mit dem Holzschläger in den Kopf reingedroschen. Und das Zweite, es wird ein Ball angespült an seine Insel. Das ist ja die Robinson Crusoe-Geschichte im Grunde genommen. Und dieser Ball rollt am Strand aus der Kiste raus, bleibt dann bildschirmfüllend gefühlte 20 Sekunden liegen mit dem Schriftzug nach vorne. Und es ist ein Ball der Marke Wilson und er nennt ihn auch noch Wilson. Also das ist tatsächlich dann zu doll, da stört es uns dann. Die anderen Dinge sind tatsächlich auf einem Niveau, wo wir es in der Regel nicht merken.
Wenn ich meine Studierenden frage, zum Thema Product Placement, was fällt euch ein? Dann ist ganz häufig Two and a Half Men. Charlie Sheen trinkt ja gerne ein Bierchen, trinkt er vor allem gerne Whisky, die harten Sachen. Aber wenn er Bier trinkt, dann trinkt er eben ein Radeberger. Und diese Flasche wird auch immer, so wie das ein guter Kellner auch lernt, mit dem Etikett, das Glas oder die Flasche mit dem Etikett zum Gast gedreht. Der Gast sind in dem Falle wir Zuschauerinnen und Zuschauer.
Ja, wir kennen das normalerweise auch. Es ist ja ein Thema, welches Auto fährt James Bond, welche Anzugmarke trägt er. Also es wird mittlerweile offen kommuniziert. Tatsächlich kaum ein Film, kaum eine Serie würde heute ohne diese Einnahmen noch gedreht werden können. Das sind ganz wichtige Einnahmen. Und Product Placement ist so alt wie die Filmindustrie. Der erste Oscar oder der erste Film, der einen Oscar für den besten Film gewonnen hat, dort war bereits Product Placement enthalten. Es war Product Placement für die Firma Hershey. Das heißt, der Hauptdarsteller hat herzhaft in einen Schokoriegel reingebissen, ihn dann auf sein Feldbett geworfen und man konnte also dann in der Einstellung den Schriftzug noch lesen. Diese beiden Themen sind tatsächlich untrennbar voneinander. Film, Serien und Product Placement. Mehr dazu wird uns jetzt gleich Anna-Melissa Westergaard erzählen und ich freue mich, Sie jetzt begrüßen zu können. Wie kommt man denn überhaupt darauf, eine Bachelorarbeit über Pastewka zu schreiben und über das Product Placement in Pastewka?
Ich habe tatsächlich im ersten Semester der Uni schon mal eine Hausarbeit über Product Placement geschrieben. Da wurden uns so mehrere Themen vom Dozenten hingeschmissen und wir hatten so Gruppenarbeiten und jeder sollte dann was aus dem Thema machen. Und wir hatten das Thema Product Placement, so kam die erste Berührung dazu und ich fand es damals schon recht interessant und spannend. Und habe mich dann bei meiner Bachelorarbeitssuche nochmal durch meine alten Hausarbeiten durchgelesen, geguckt, okay, vielleicht interessiert dich ja noch was davon. Und bin dann wieder beim Product Placement hängen geblieben, auch weil das Thema ja sehr aktuell wieder wird, dadurch, dass die Video-on-Demand-Streaming-Dienste so boomen. Und habe mich dann dafür entschieden, dass ich da nochmal genauer reingehen will, weil ich auch dann ein bisschen im Internet geguckt habe, ob es eigentlich schon Studien gibt, wie das denn bei Video-on-Demand-Streaming-Diensten funktioniert, da das ja ein bisschen gesondert ist, weil die keine Werbung haben. Und habe tatsächlich fast nichts dazu gefunden. Und habe mich dann dafür entschieden. Und zu der Serie Pastewka kam ich tatsächlich mit der Hilfe meines Dozenten, Markus Bartelt, also mit dir.
Verrückt, habe ich den Tipp gegeben, kann mich gar nicht dran erinnern, aber gut.
Doch, wir hatten uns unterhalten, welche Serien es da gibt und welche aktuellen Serien. Und dann hast du mir gesagt, guck dir doch mal Pastewka an. Und dann habe ich das getan und fand die Serie halt echt gut. Und da sie ja auch schon in den Medien so ein bisschen in der Kritik war mit einigen Szenen des Product Placements, habe ich mich dann für die Serie entschieden.
Jetzt weiß ich auch, warum die Arbeit so gut war. Scherz natürlich. Also das heißt aber, das Thema kam ja ursprünglich dann von dir mit Product Placement, aber es war jetzt nicht so, dass du immer schon ein Auge darauf hattest und immer schon beim Film gucken, beim Seriengucken darauf geachtet hast, sondern du warst eine ganz normale Zuschauerin wie jeder andere auch. Manchmal hat man es vielleicht gesehen, aber man hat sich keine Gedanken darüber gemacht.
Nee, tatsächlich nicht. Also gestört habe ich mich vorher nie an Product Placement. Ich fand es immer eher gut, wenn echte Marken benutzt werden. Aber seitdem ich natürlich diese Arbeit geschrieben habe, ist mein Auge so geschult und vieles wird mir schon sehr schnell auffällig und nervt mich doch öfter mal. Ja. Aber das hatte ich vorher nicht, das kam erst danach.
Hast du ein Beispiel? Also wenn du sagst, es nervt dich, gibt es irgendwas, was dir spontan einfällt? Ist es eine bestimmte Produktkategorie, die dich dann nervt oder bestimmte Marken?
Nee, schwierig, wenn es halt einfach nicht in die Szene passt und man merkt, der nimmt jetzt gerade dieses Getränk nur so auffällig in die Hand, okay, damit die es sehen. Mhm. Oder wenn genau der Name noch dreimal wiederholt wird. Ja, wir fahren heute mit Uber. Ja, genau, Uber nehmen wir. Und dann denke ich mir so, okay.
Was nehmen wir?
Ja, ist verstanden. Ne?
Ich warte auf den Uber-Menschen, glaube ich.
Ja.
Was war denn jetzt im Grunde genommen das Ergebnis? Erzähl so ein bisschen, du hast ja Szenen rausgesucht, die du ja den Probanden zur Verfügung gestellt hast, bei deiner Befragung ihnen gezeigt hast. Und was wolltest du herausfinden und was hast du herausgefunden?
Genau, ich habe meine Arbeit so aufgebaut, dass ich zwei verschiedene Videoszenen bei zwei verschiedene Gruppen erstmal eingeteilt habe. Eine Gruppe, die nur auffällige Product Placements zu sehen bekommt und eine, die unauffällige Product Placements sieht. Und die habe ich so aufgeteilt, dass jeweils die gleichen Marken benutzt werden. Einmal auffällig und unauffällig, das waren Coca-Cola und Mediamarkt. Und da wollte ich halt sehen, ob es einen Unterschied gibt in der, wie das Product Placement wirkt oder wie es überhaupt erinnert wird, je nachdem, wie auffällig es ist. Aber habe dann auch noch meine Probanden befragt, wie sie die Marke denn bewerten und aber auch, wie sie die Integration der Marke in die Szene bewerten. Meine Ergebnisse waren ein bisschen anders als die von vorangegangenen Studien, die sich aber natürlich eher um TV-Shows oder Filme behandelt haben. Bei mir kam am Ende raus, dass es gar keinen Unterschied macht, wie auffällig ein Produkt platziert ist. Es wurden die unauffälligen und die auffälligen Produkte erkannt. Und zusätzlich haben meine Probanden noch einige andere Marken nennen können, die im Hintergrund der Szene noch rumstanden, die ich zuerst nicht mal gesehen habe, sondern in meinen Nachforschungen dann nochmal nachgucken musste, die Marke gab es wirklich auch. Das kam halt heraus und außerdem kam auch heraus, dass die Probanden auch bei der sehr auffälligen, aufdringenden Mediamarkt-Szene fanden, dass das trotzdem gut integriert ist in die Szene und das stimmig ist und passt und nicht nervig wirkt. Außerdem haben meine Probanden noch gesagt, dass sie von den Product Placements auch nicht genervt sind und was wollte ich jetzt noch sagen?
Dass sie nicht genervt sind. Man muss dazu aber sagen, dass deine Probanden nicht wussten in der Befragung, dass es um Product Placement geht.
Ach ja, richtig.
Ja, das ist noch was ganz Wichtiges. Das heißt, die waren jetzt nicht aufmerksamer als sonst, weil du gesagt hast, findet mal alles heraus, was da zu sehen ist, sondern du hast ihnen das gezeigt und du hast ihnen erst hinterher mitgeteilt, dass das Thema Product Placement ist und woran sie sich erinnern können. Und dennoch haben sie tatsächlich Dinge wahrgenommen, die so weit im Hintergrund waren, dass du sie selber oder auch ich sie gar nicht auf dem Schirm gehabt hätten. Das führt eigentlich zu einer anderen Frage, die ich interessant finde, nämlich bislang hieß es immer, Product Placement sollte unterschwellig sein. Also Product Placement ist immer dann gut, wenn wir es bewusst eigentlich gar nicht wahrnehmen, weil wenn wir es bewusst wahrnehmen, dann stockt unser Wahrnehmungsprozess, wir werden abgelenkt von der eigentlichen Handlung und man hat das immer so, wir zeigen das, aber wir machen dann kein größeres Brimborium drumherum. Und diese unterschwellige Wahrnehmung sollte auch eher unbewusster sein. Jetzt hast du eigentlich das Gegenteil herausgefunden, nämlich, dass die Leute sehr wohl selbst die kleinsten Marken bemerken. Hat sich da was mit uns als Zuschauern verändert? Das ist vielleicht eine Generationfrage, dass man anders aufgewachsen ist?
Ich würde sagen, es hat schon viel mit Generationen zu tun. Vielleicht kommt es auch wirklich daher von diesem ganzen Influencer-Marketing, was wir heutzutage haben. Es wird ja so viel Werbung auf Instagram, Facebook, YouTube gemacht. Und ich glaube, die jüngere Generation ist eher schon darauf geschult, sie sehen viel mehr Marken, weil sie halt auch vor allem, wenn sie Influencer toll finden, dann wollen sie auch die Marken benutzen, die die Influencer benutzen und wollen genau deswegen dann auch genauer hingucken, was haben die denn da noch im Hintergrund, was könnte ich mir denn auch kaufen, das ist bestimmt super. Deswegen glaube ich, hat sich die Generation schon geändert und meine Kernzielgruppe war, Kernteilnehmer waren auch zwischen 18 und 30 Jahren, was ja schon direkt in diese Influencer-Gruppen reinpasst. Und das würde ich damit sagen, würde ich, glaube ich, noch mehr ältere Probanden befragen, würden die Product Placement schon noch viel mehr als störend empfinden, weil sie nicht damit aufgewachsen sind.
Ja. Kannst du einmal sagen, wenn du sagst, als störend empfinden, egal ob junge Zielgruppe, alte Zielgruppe, was ist denn, was stört? Ist es, dass mir da die Marke untergejubelt wird? Ist es die Ablenkung, die Markus gerade genannt hat?
Ich würde sagen, wenn Probanden es als störend empfinden, finden sie halt, ihnen wird irgendwas untergejubelt und man will irgendwie was verkaufen und eine Verkaufsshow daraus machen. Mhm. Das empfinden sie als störend.
Okay, also tatsächlich so diesen werblichen Charakter, der jetzt hier in meinen Krimi nicht hingehört.
So. Genau.
Okay. Mhm. Ja, also es ist nicht störend, glaube ich, auch in einer Arbeit herausgelesen zu haben, wenn es ein Abbild der Realität ist, weil wir ja in der Realität auch einen Schokoriegel irgendwo rumliegen zu haben oder eine Cola-Dose irgendwo rumsteht. Es wird dann, wenn es übertrieben ist oder vielleicht sich auch zu sehr in den Vordergrund der Handlung spielt und nicht mehr ein eingewobener Bestandteil ist, dann wird das, glaube ich, auch eher lästig und als unangenehm wahrgenommen. Nun hast du ja in deiner Arbeit den Fokus auch noch gelegt auf Streaming-Dienste. Wir haben natürlich im Privatfernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ja auch Product Placement, da muss es ja auch ganz gekennzeichnet sein. Was ist jetzt für dich das Spannende am Streaming-Dienst?
Am Streaming-Dienst, wie ich eingangs schon ein bisschen kurz angeschnitten habe, ist das Spannende, dass die ja keine Werbung vor, nach oder in der Mitte von irgendwelchen Filmen oder Serien haben aktuell. Außer Amazon auf seiner Plattform, aber davor. Aber bei Netflix gibt es ja gar nicht die Möglichkeit, anders Werbung zu schalten als über ein Product Placement. Und zusätzlich ist es natürlich noch viel spannender, die Probanden dort anzuschauen, weil sie ja Geld dafür zahlen monatlich, dass sie diese Filme sehen. Und das heißt, sie haben ja schon einen Involvement in die Plattform und wollen das auf jeden Fall. Und deswegen ist es noch spannender zu sehen, wie sie darauf reagieren, auf das Product Placement, ob sie es direkt auch als Werbung empfinden und störend, aber ich glaube, dann hätten wir nicht so hohe Abonnentenzahlen, die immer weiter steigen. Oder ob sie es halt wirklich gut finden und da, wie ich schon sagte, realitätsnah und emotionalisierender, wenn es echte Sachen sind.
Also Werbung durch die Hintertür.
Quasi.
Im Grunde genommen. Und das sogar noch mit einem positiven Effekt, weil man könnte ja fast jetzt basierend auf deinen Ergebnissen sagen, liebe Firmen, ihr müsst euch überhaupt gar nicht zurückhalten. Ihr könnt das gerne auffällig und dick machen. Die Leute sehen das und die freuen sich drüber und halten es für realistisch. Und damit ist jetzt ja Tür und Tor geöffnet für eine Flut von Product Placement in den Produktionen der Streamingdienste.
Ich glaube, in der Theorie ja, aber wie wir ja bei Stranger Things gesehen haben, die Staffel 2 hat mit den Eggo-Waffeln ja super funktioniert, irgendwie 14% Umsatzsteigerung von Eggos nach der Staffel, wobei jetzt bei der neuen Staffel 3 ja schon die Stimmen ein bisschen lauter geworden sind und die Leute sich daran eher stören, weil ich glaube, über 60 Marken platziert waren über die ganze Staffel, habe ich gelesen. Und ich glaube, da muss die Werbeindustrie schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht überhand nimmt, weil dann werden auch die Leute da abspringen und sagen, warum soll ich denn dafür noch mein monatliches Geld ausgeben, wenn ich da auch nur noch mit Produkten voll gespammt wäre und der Inhalt meiner Serie oder des Films nicht mehr der richtige ist.
Es ist ganz erstaunlich, wenn man so klassische Kampagnen sich anguckt oder auch mit Marken spricht, mein Logo niemals mit einer anderen Marke, ja, irgendwohin, auf dem Messeplakat häufig oder bei Sponsorings, Ausnahme, aber ansonsten, meine Marke steht niemals neben der Wettbewerbsmarke. Ist beim Product Placement offensichtlich anders.
Ja, also ich weiß nicht, ob man hat ja, glaube ich, nicht zum Beispiel Coca-Cola und Pepsi in einem Spot.
Klar.
Ich glaube, eine Coca-Cola ist ja kein Konkurrent von KFC, würde ich jetzt sagen. Also das weiß ich nicht, ob das beim Product Placement anders ist. Ich glaube, die achten schon sehr darauf, in welche Szene setze ich jetzt meine Marke ein und wer ist dabei. Ja.
Wir hatten das gerade neulich, jetzt mal losgelöst vom Streamingdienst, in einer deutschen Sendung, und ich war, glaube ich, es war so mit Klaas, wurde Will Smith interviewt und in einem Späti. Ja, in Berlin in einem Späti, und im Hintergrund von diesem Getränkekühlschrank ist nur ein Wasser drin, und zwar genau zufälligerweise das Wasser, was Will Smith auch tatsächlich mitverkauft,
ja, das sind Zufall,
beteiligt hat und seine Marke. Und tatsächlich wurde also von der Produktionsfirma alle anderen Getränke rausgeräumt und nur dieses Wasser da reingeräumt. Und auch das ist natürlich aufmerksamen Beobachtern aufgefallen. Und die haben gesagt, ey Kinder, das ist aber jetzt auch sehr billig, was er hier gerade macht. Aber er hatte sich halt ausbedungen, dass er sagte, wenn er hier spricht, dann möchte er auch sein Produkt im Hintergrund haben.
Gibt es für die Streaming-Dienste, ist es eine Art Selbstverständlichkeit? Okay, ich bin Abonnent, ich habe hier ein Abo, ich zahle Summe X und wenn die das nicht machen würden, dann müsste ich vermutlich mehr bezahlen. Also ist dadurch die Akzeptanz vielleicht auch größer? Habe ich dafür ein Verständnis oder habe nur ich das und mache mir den Gedanken, weil ich Marketing mache?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute noch mehr Geld dafür zahlen würden, auch wenn sie diese Produkte im Hintergrund nicht haben, weil, wie ich ja schon sagte, dass viele das ja auch wollen, dass es echt aussieht und die Produkte in den Szenen ein bisschen sehen wollen, nur nicht so übertrieben, aber noch mehr Geld dafür zahlen. Ich glaube, dann hätten wir auch wieder das Problem, dass die Probanden, die Abonnenten eher abspringen.
Hm. Also es ist eben störender, wenn ich in Audi einsteige, wenn ich dann sozusagen das Klebeband über das Audi-Zeichen mache, das, ne, das lenkt mich eben deutlich
mehr. Genau, weil man das Klebeband dann die ganze Zeit beobachtet und überlegt, welche Marke ist denn das jetzt,
glaube ich. Was soll das Klebeband da? Ich weiß ja genau, dass es ein Audi ist. Ja? BMW, Mercedes, muss ich jetzt alle nennen? Nee.
Nein, wir sind ja hier nicht öffentlich
richtig. Ja,
okay. Wir können so viel Werbung machen, das ist so ein Traum hier.
Ja.
Also liebe Firmen, wenn ihr uns zuhört, wir können Werbung machen.
Ja.
Wir können euch hier nennen. Gegen kleine Entgelte sind wir ganz offen für so etwas.
Unabgeklebt.
Unabgeklebt, ja. Wobei, ja, ganz spannend, also natürlich für Produktionsfirmen ist es eine Einnahmequelle, zu sagen, wir benutzen nicht nur die Produkte, wir zeigen sie auch, wir kriegen auch Geld dafür. Weil es gibt ja auch das Gegenbeispiel, gute Zeiten, schlechte Zeiten, die einfach gesagt haben, die Firmen sind nicht bereit, das Geld zu bezahlen für die Integration ihrer Produkte, dann zeigen wir sie auch nicht. Wenn also da ein Zeitungskiosk ist, dann liegen da Zeitungen aus, aber das sind alles Fake-Zeitungen, die es nicht wirklich gibt. Wenn da ein Zeitungskiosk, ein Supermarkt ist oder eine Art Späti ist, wo Produkte sind, dann sind das alles Produkte, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Das heißt, sie haben einen Set-Designer, der alle diese Fake-Produkte machen muss, weil sie sagen, wir machen keine Werbung für Produkte, wenn wir dafür keine Bezahlung bekommen. Das ist so dann die andere Möglichkeit, die man dann natürlich wählen kann. Wir sprachen schon so ein bisschen darüber, dass es natürlich Auflagen gibt. Man kann das ja nicht grenzenlos machen, sondern was das öffentlich-rechtliche Fernsehen, auch die Privatsender angeht, da sind ja die Landesmedienanstalten, glaube ich, davor. Wie ist denn das? Weil du sagtest, wir sind ja auch auf das Thema mit Pastewka gekommen und Mediamarkt, weil es da gerade für Wirbel gesorgt hat. Unterliegen denn diese Streamingdienste auch den Landesmedienanstalten?
Bei den Streamingdiensten ist das so eine bisschen gesonderte Form, weil die Landesmedienanstalten sind natürlich nur für Deutschland zuständig und der Streamingdienst muss einen seiner Hauptsitze in Deutschland haben, damit die Landesmedienanstalten dagegen vorgehen können. Leider ist das bei den meisten nicht so. Ich glaube, Amazon sitzt in Luxemburg und Netflix in Belgien oder auch irgendwo nicht in Deutschland. Das heißt, die deutschen Landesmedienanstalten können in dem Fall dann nur sich an die luxemburgischen wenden und sagen, ey, guckt euch das mal genauer an. Wir glauben, das ist nicht mehr reines Product Placement, sondern könnte schon zu übertrieben sein. Bei der Serie Pastewka war das nämlich so, diese eine Folge, in der einen Folge wurde der Mediamarkt so oft gezeigt, präsentiert und sogar von Pastewka deutlich auch gesagt, das Wort, dass die deutschen Medienanstalten sich dann an Luxemburg gewandt haben, meint, ey, guckt euch das mal an, weil das ist nicht mehr Product Placement, das ist schon zu viel. Und nach über einem Jahr hin und her wurde jetzt die Szene sogar abgeändert oder die vierte Folge der Staffel und es ist nicht mehr ganz so auffällig, Mediamarkt zu sehen, aber man sieht es trotzdem noch, weil die Requisite wurde ja genutzt. Sie konnten jetzt nicht die ganze Folge.
Also man muss dazu sagen, dass Pastewka in seinem Camper auf dem Parkplatz vom Mediamarkt lebt und wohnt auf der einen Seite. Und natürlich sind da die Fahnen zu sehen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der Trick, den sie sich da bei Amazon Prime bedient haben oder bei der Produktionsfirma. Die Handlung spielt eben dort, weil er ist in diesem Mediamarkt drin, er möchte eine Folge von Game of Thrones sehen, bricht dann da ja auch ein, was natürlich schief geht und trifft dort in diesem Mediamarkt auf seinen ewigen Widersacher, den Herrn Kessler. Und natürlich ist der Verkäufer dann sehr stark dabei, ein Fernsehgerät auch zu präsentieren. Das hat es, glaube ich, nicht untersucht, das war, glaube ich, ein Sony-Fernseher,
genau,
der wurde aber auch genannt wurde obendrein. Also wir hatten noch Product Placement im Product Placement. Also ganz, ganz großartig miteinander verknüpft, aber es war ein Bestandteil der Handlung. Er musste eben sich mit dem Kessler auseinandersetzen, mussten sich wieder ein bisschen dissen. Es musste halt rauskommen, Pastewka hatte keinen Fernseher in seinem Camper, wollte aber die Folge sehen. Das hätte man jetzt nicht so als Gespräch auf der Straße machen können. Das hätte nicht so gut funktioniert wie in einem Markt selber.
Ja, wobei er sagt dann auch noch sehr deutlich, oh, der Kessler ist ein Mediamarktkunde. Und ich glaube, ab dem Moment denkt man sich, ja gut, jetzt wissen wir, dass wir im Mediamarkt sind. Ja.
Wenn du nochmal auf Europa schaust, jetzt holt sich Deutschland Amtshilfe, in Belgien in dem Falle, sind die Landesmedienanstalten in Deutschland besonders streng? Hast du einen Überblick, hast du ein Gefühl?
Nee, tatsächlich habe ich dann, also ich habe mich da nur mit Deutschland befasst. Klar. Und habe das mit Luxemburg und so nur mitbekommen, weil ich halt die Serie Pastewka hatte. Sonst weiß ich, wie Europa zum Vergleich ist, weiß ich nicht so genau, aber Deutschland ist schon recht streng und ich glaube, die sind ja mittlerweile sogar dabei, noch eine neue Regelung durchzusetzen, genau, die aber noch nicht vorhanden ist. Ich glaube, die soll sogar europaweit ausgerollt werden.
Im Zuge der europäischen Vereinigung soll es dort eine gemeinsame Gesetzeslinie geben, wie bei vielen anderen Gesetzen auch. Und ich glaube, die Deutschen sind besonders scharf, was das angeht.
Genau, das habe ich jetzt auch gerade nochmal aktuell gelesen, weil die wollen halt wirklich, dass es noch strenger beobachtet wird, passt dieses Produkt gerade in die gezeigte Szene und wie oft wird es denn dargestellt? Mhm. Ja. Und da wollen sie noch strikter vorgehen. Vor allem die Deutschen plädieren halt darauf, dass man dieses Gesetz oder diese Regelung durchbekommt.
Klar, es passt natürlich auch konsequenterweise jetzt in den Stream, den wir erleben für Instagram und Co., wo ja auch Influencer deutlich kennzeichnen müssen, wo Silvi Mais deutlich kennzeichnen muss, dass diese Creme jetzt platziert ist und nicht aus Hobby und Leidenschaft von ihr verwendet wird. Also ist sicherlich auch logische Konsequenz.
Ne? Ja, aber das ist tatsächlich mal eine Grundsatzfrage, die ganz spannend ist, weil die Influencer müssen das kennzeichnen, weil man sagt, wenn jemand Geld dafür kriegt, dass er ein Produkt bewirbt, dann muss das gekennzeichnet sein. Das heißt, wenn die Tageszeitung Geld dafür bekommt, dass sie die Werbung für die Anzeige für den Kunden macht, dann muss das klar sein. Oder auch wenn wir heute einen redaktionellen Text haben, der aussieht als Advertorial, wie ein Text aus der Zeitung, muss trotzdem das Wörtchen Anzeige drüber stehen, muss ein bisschen verfremdet sein. Und wenn ein Influencer Geld bekommt dafür, dass er ein Produkt zeigt oder trägt, dann sollte das eben gekennzeichnet sein. Das ist ja auch noch halbwegs nachvollziehbar. Und es wird ja durchaus auch im Fernsehen mittlerweile und auch im Streamingdienst, bei Netflix habe ich das häufig, gibt es diese kurze Einblendung, die man macht für den deutschen Markt, ja, gefördert oder gestützt durch Produktplatzierungen. Das ist ja ganz klar. Aber kann man das tatsächlich vorschreiben, dass man sagt, wie lange wird etwas gezeigt oder wie stark ist es eingebunden? Oder ist das nicht eigentlich unsinnig und so ein bisschen Gesetzesamtsschimmel, wenn wir ja sehen, dass ein Großteil der Zuschauer sagt, mich stört das überhaupt nicht, ja. Und wenn der eben das Bier in die Kamera hält, dann hält er halt das Bier in die Kamera. Mich stört es erst dann, wenn es meinen Handlungsfluss irgendwie beeinträchtigt. Also muss da jetzt der Gesetzgeber eingreifen, um den Bürger zu schützen, dass er da Product Placement ausgesetzt ist? Oder sind wir schon erwachsen und groß genug, dass es uns entweder nicht interessiert? Also ich renne jetzt nicht los und kaufe mir einen Radeberger, nur weil ich das bei Two and a Half Men gesehen habe. Also ich bin ja doch noch ein bisschen selbstständig als Konsument.
Ich glaube, es geht dabei auch viel darum, dass man Kinder und Jugendliche schützen will. Vor allem wie mit Radeberger, also Bier oder alkoholischen Getränken. Da wollen die Medienanstalten wahrscheinlich irgendwie die Hand drüber haben, okay, hier werden jetzt viel zu viel alkoholische Produkte gezeigt, das ist für unsere Kinder oder Jugendliche nicht gut oder zu viel Süßigkeiten, wir werden immer dicker. Also ich glaube, da wollen sie auch irgendwie so ein bisschen die Hand drauf haben, dass die Werbeindustrie nicht macht, was sie will.
Ja, zumal sich die Werbefenster im wahrsten Sinne des Wortes ja auch schließen für diese Produkte. Für Zigaretten ist das Fenster schon geschlossen, da ist schon der Fensterladen noch davor und die Rollladen runter. Alkohol wird sicherlich folgen und auch am Zuckerthema ist man ja dran. Also wenn wir auf England zum Beispiel gucken, eine deutliche Beschränkung auch in den Bereichen. Ne?
Sollte es also jemals ein Remake geben von Kojak, Einsatz in Manhattan, dann wird er keinen Lolli mehr in der Hand haben, weil der dann zu viel Zucker ist. Er wird am Daumen vermutlich lutschen, ja, damit das irgendwie ein Ersatz
Möhrchen
ist.
Essen.
Oder Möhrchen.
Möhrchenknabber. Solange er entzückend sagt, finde ich das
sehr,
okay.
Eine sehr schöne Vorstellung, dass er am Möhrchen. Aber also es sind natürlich in meinen Augen und als jemand, der gerne Filme guckt und Serien guckt, ich finde es dann doch schon so ein bisschen eingriffig, was da passiert. Also ich kann, natürlich, Kinder müssen geschützt werden, aber auch da stelle ich mir tatsächlich die Frage, wird da nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen? Weil wenn man etwas regulieren möchte, dann würde ich doch mal den Medienanstalten und nicht nur denen die Aufgabe geben, sich die Werbeblöcke von Kindersendern anzugucken, wie eben Super RTL, weil diese Werbung, die da laufen, die sind so gut / perfide gemacht, dass selbst ich als erwachsener Mann, nachdem ich so einen Werbeblock gesehen habe, nach diesem Werbeblock sofort raus möchte und alles kaufen möchte, was ich gerade gesehen habe, inklusive der Barbie-Produkte. Und das ist etwas, was Kinder viel mehr beeinflusst, weil die eben bis zu einem gewissen Alter den Unterschied zwischen Realität und Werbung ja gar nicht erkennen, als dass das jetzt die Süßigkeit wäre oder das Bier, also meine Tochter ist 8, wenn, die mag bis heute kein Bier, egal wie oft sie das im Fernsehen sieht.
Ja, aber
kann nicht nach ihrem Vater kommen.
Ach, das kommt noch.
Die führt direkt ja, aber in die
Quengelzone. Aber dann wird sie nicht anfangen wegen des Bieres, was in irgendeiner Serie. Und Bibi Blocksberg trinkt kein Bier. Hex, Hex.
Ihr Papa obwohl auch nicht.
Bex und Hex, Hex würde gut zusammenpassen.
Würde sehr gut zusammenpassen.
Ja, Hex, ja. Bex?
Ne, die gute Frage ist, glaube ich, wo fängt es an, wo hört es auf? Also wenn wir sagen, dass wir dann das abgeklebte Autologo eher als total störend empfinden. Also wo fangen wir an? Ja, wenn ich mich an Derrick erinnere, alte Krimiserie aus den 80ern, wahrscheinlich schon 70er, ne? Ja, 70er angefangen.
Ich fürchte.
Der fuhr sehr konsequent 7er BMW und auch nur 7er BMW, stand, glaube ich, auch in seinem Vertrag. Zumindest habe ich das mal gehört, gelesen. Also ne, vermutlich ist da kein Geld geflossen oder vielleicht doch, wir wissen es nicht, an das zweite deutsche Fernsehen. Den gab es schon.
Das ist unglaublich. Ja. Ja, ich weiß, dass die alle in den alten Krimiserien Serien geraucht haben.
Ja, wie die Schornsteine.
Ich habe mal neulich wieder so eine Reminiszenz gehabt. Der Kommissar mit Erik Ohde
wurde
wiederholt. teilweise noch in Schwarz-Weiß, ich glaube aus den 60ern war das sogar schon, und 70er. Die haben nonstop alle geraucht. Wenn die eine Zigarette ausgegangen ist, haben die nächste angemacht. Und auch da ist ja dann die große Frage, haben deswegen mehr Menschen geraucht oder war das nicht einfach ein Abbild der Realität? Haben nicht alle Menschen viel mehr damals geraucht? Und finden wir das heute einfach ein bisschen als Nostalgie? Oder wenn jetzt jemand im Film anfangen würde, viel zu rauchen, würden wir dann sagen, oh, jetzt könnte ich auch eine Kippe anzünden? Also da ist immer die Frage Ursache-Wirkung. Wie stark ist das eigentlich gegeben und was muss dann da eigentlich reguliert werden?
Wobei heutzutage rauchen ja weniger Leute und in den Filmen rauchen auch weniger. Vielleicht gibt es da eine Verknüpfung, das müsste man halt mal.
Ich erinnere da an den wunderbaren Film Thank You for Smoking, wo es ja genau darum geht, dass nämlich die Zigarettenindustrie merkt, die Zahlen gehen zurück und wie können wir jetzt das anheizen bei den ganzen Verboten und sie sagen, Hollywood, wir müssen wieder dafür sorgen, dass in den Filmen mehr geraucht wird, weil dann fangen die Leute auch wieder an. Ja, übrigens auch ein sehr sehenswerter Film, wer ihn noch nicht sich angeguckt hat, wird garantiert irgendwo gestreamt, bin ich mir sicher.
Gibt es für dein Gefühl eine Richtung, in welche Richtung geht das, die Entwicklung? Also wird es eher mehr Product Placement geben? Schlagen die sich drum, die Marken, einen guten Platz, eine gute Platzierung zu bekommen?
Ich glaube, es wird immer mehr werden, weil die Streamingdienste auch zunehmen. Disney launcht, glaube ich, jetzt im November. Ja. Dann will Warner noch irgendwas launchen. Apple kommt, glaube ich, nächstes Jahr oder Ende dieses Jahr
auch
nach Deutschland.
Dieses Jahr noch.
Genau. Dieses Jahr, ja. Und dadurch haben wir ja schon noch mehr Möglichkeit, auch auf dem deutschen Markt noch mehr Produkte irgendwie zu integrieren, weil sie bestimmt auch irgendwelche deutschen Originale zusammen machen werden oder auch nicht. Und ich glaube, das wird immer steigen, aber sie müssen halt schon weiterhin aufpassen, dass es nicht überladen wird, weil ich glaube, dann werden irgendwann die Abonnenten auch sagen, hey, stopp, das reicht mir jetzt.
Ist doch kein Werbefernsehen, was ich hier abonniert
Ich gebe so viel
habe.
Geld aus und ich will nicht 100 Millionen Produkte sehen. Ein paar sind in Ordnung, aber nicht zu viele. Aber ja, die Industrie wird auf jeden Fall immer steigen und weil wir auch sehen, dass das lineare Fernsehen immer mehr abnimmt. So viele Menschen haben keinen Fernsehanschluss mehr, vor allem jetzt seitdem diese Freenet-Umstellung ist.
Ja.
Nutzt, weil alle sagen, okay, ich nutze eh nur noch Netflix, Amazon oder sonst einen Streamingdienst, ich brauche gar kein Fernsehen mehr. Ja. Also sehen die meisten Menschen auch gar keine Werbung mehr und dann muss die Werbeindustrie ja da weitermachen.
Ist total interessant, dass du das sagst, weil ich tatsächlich auch Freunde, Familie habe, die gesagt, ja, diese Umstellung haben wir gar nicht mitgemacht. Ich sage, wie nicht mitgemacht? Naja, für uns fehlt das gar nicht. Also wirklich erstaunlich. Ja, ist nochmal eine eigene Sendung wert sicherlich, das Thema lineares Fernsehen. Aber erstaunlich, also ja, da was denen auch wegbricht.
This is the end of linear Fernsehen, as we know it.
Yes.
Ja, und bei meiner Umfrage hatte ich sogar auch gefragt, natürlich, wer Streamingdienste nutzt. Und es haben tatsächlich 96% von den 207 Leuten, waren es, glaube ich, angegeben, dass sie mindestens einen Streamingdienst nutzen.
Wahnsinn. Der Trend geht zum Zweitdienst und Drittdienst.
Drittdienst
vermutlich.
Mittlerweile, glaube ich, schon zwei. Das ist, glaube ich, schon fast Standard.
Ja, weil du, wenn du verschiedene Vorlieben hast, musst du eigentlich mindestens zwei haben, weil ansonsten siehst du Dinge nicht, die du gerne sehen möchtest. Das geht gar nicht anders. Und die Frage ist tatsächlich, wenn jetzt Disney kommt und wenn Warner kommt und Apple TV kommt, wie viele Streamingdienste nimmt man maximal in seinem Programm auf? Also wo endet das dann? Und welches werden die sein, die überleben? Also man sagt ja, oder für Netflix gibt es ja sehr dunkle Prognosen, was das angeht, auch durch den Verlust der ganzen Disney- und Marvel-Geschichten. Ich glaube, dass Disney auch eigentlich ganz gut damit beraten ist, seinen eigenen Kanal da aufzumachen. Aber das Hauen und Stechen wird noch losgehen und es wird, glaube ich, blutig.
Oder es verbinden sich auch welche. Das kann natürlich auch passieren, dass sie sich zusammenschließen und sagen, okay, wir machen jetzt noch größeren, wir machen jetzt einen auf Flixbus und kaufen alle auf.
Das kann auch sein. Das ist dann gibt es nur noch Disney mit allem.
Fällt uns eigentlich ein Product Placement für so einen Podcast ein, also ein Audio, eine Audioplatzierung?
Ja, falls Sie zuhören sollten, Flensburger. Ich würde wirklich jeder Folge ein Flens öffnen, das man ja am Sound erkennt. Ich würde es auch trinken, ja. Sehr genussvoll. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wenn man einen Windows-Rechner hat, macht man den Windows-Rechner an und aus.
Oder so Halsschmerztabletten, wenn man eine raue Stimme hat. Ich nehme mal kurz eine Tablette und danach ist die Stimme wieder schön.
Ja, das geht auch.
Also ungeahnte Möglichkeiten für Product Placement auch hier. Und wir haben ja eine extra Rubrik, ja, den heißen weil man Scheiße nicht sagen darf. Und da stellen wir ja auch Produkte vor. Da sind wir, wie gesagt, wir können hier im Podcast alles machen, was wir wollen.
Alles machen.
Ja, wir freuen uns auf die zugesendeten Bierkästen und alles, was man da so uns zusenden kann. Wir besprechen das dann auch.
Ich hoffe, ich werde dann nochmal eingeladen, wenn wir das Bier probieren.
Ja. Auf jeden Fall, da ist es gar keine Frage.
Aber heute brauchst du ja die Halstablette.
Ja, das stimmt.
Also erstmal ganz vielen herzlichen Dank. Die Hörer werden das da mitbekommen, was da alles rauskommt. Für dieses tolle Thema, das wir hatten. Und weiterhin viel Erfolg.
Dankeschön.
Vielen Dank, Anna-Melissa.
Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Ihre Fragen zum Marketing beantwortet von unseren Dummies Markus und Benjamin. Die dumme Antwort auf die kluge Frage.
Die dumme Antwort auf die kluge Frage. Eine neue Rubrik, die wir hier haben. Wie gesagt, wir haben es unseren Studenten schon sehr oft mitgeteilt, dass es keine dummen Fragen gibt. Es gibt nur dumme Antworten. Und unsere dummen Antworten sind aber in Wirklichkeit kluge Antworten. Aber die kluge Antwort auf die kluge Frage klingt einfach auch blöd. Und wir sind ja nur aus dem Marketing und wissen, dass man so ein bisschen provozieren muss, auch in den Titeln, damit man die Aufmerksamkeit hat.
Oh, völlig richtig.
Klingt einfach besser. Okay, ja. Die erste kluge Frage hat Benjamin und ich werde versuchen, eine dumme Antwort darauf zu geben. Eine dumme, kluge Antwort.
Genau, und ich freue mich schon auf den Moment, wenn ich sagen kann, die Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und alle, die da draußen haben uns zu Tausenden diese Frage gestellt. Und es könnte so eine Frage sein, Markus, warum gibt es Weihnachtsgebäck schon im September?
Ja, das ist mal eine gute Frage. Und die Antwort darauf, die ist eigentlich so schnöde, wie sie auch einfach ist. Es hat nämlich den ewigen Grundsatz von Märkten, Angebot und Nachfrage als Grund. Das heißt, selbst wenn die Deutschen sich darüber regelmäßig beschweren, und ich glaube, das geht den meisten von uns so, dass wir genervt sind, wenn wir schon Ende September dort die ersten Lebkuchen und Dominosteine und Zimtsterne sehen. Also auch wenn sich nach einer Umfrage von YouGov 63% der Deutschen davon genervt fühlen und weitere 47% sich sogar in ihrer Vorfreude beeinträchtigt sehen, so greifen doch 37% der Bevölkerung gerne und gierig zu, sobald das Zeug in den Regalen ist. Und das ist einfach eine große Hausnummer. 37% sagen, hurra, endlich Lebkuchen, mir doch vollkommen wurscht, wie warm das draußen noch ist, ich möchte jetzt Lebkuchen essen. Man darf dabei nicht vergessen, dass Regalplätze im Supermarkt und im Handel sehr, sehr teuer sind und auch sehr wertvoll sind. Das heißt, ein Supermarkt würde grundsätzlich nie einen Regalplatz verschwenden, wenn es nicht die Käufer dafür geben würde. Also hätten die nicht die positive Erfahrung gemacht, dass man im Oktober das Zeug bereits gut verkaufen kann, dann würden sie es nicht tun, weil es würde mir einfach Platz blockieren. Gäbe es also keine Käufer, dann würde es auch keinen frühen Verkaufsstart geben. Der nächste Grund, warum der Handel das so früh einfach reinstellt, ist das nicht verkauftes Weihnachtsgebäck. Also alles, was nach dem 24.12., also von mir aus auch noch bis kurz vor Silvester, noch da ist, verkauft sich danach sehr, sehr schlecht. Also spätestens nach Heiligabend haben wir alle den Schoko-Overkill und können auch keine Spekulatius mehr sehen. Das heißt, das Zeug liegt dann wie Blei im Januar und kann auch nicht mehr mit großem Preisabschlag verkauft werden. Auch da hat kein Händler Lust drauf, dass er auf diesen Beständen sitzen bleibt. Das heißt, der Handel reagiert und sieht, aha, Ende September gibt es bereits die große Nachfrage, wir bringen das rein. Dann ist es halt ausverkauft im Dezember. Ich glaube, auch die Erfahrung haben viele schon mal gemacht, dass man dann für den bunten Teller zu Weihnachten nichts mehr gekriegt hat, nichts mehr gefunden hat. Aber das ist für den Handel wesentlich angenehmer und dem Handel auch lieber, als auf den nicht verkauften Waren sitzen zu bleiben. Tatsächlich in der Handelsfachsprache wird dieses Weihnachtsgebäck nicht als Weihnachtsgebäck geführt, sondern als Herbstgebäck. Und es wird in der Regel schon ab der Kalenderwoche 35 angeboten. Das heißt, auch wenn wir den Eindruck haben, dass das jedes Jahr früher anfängt, nein, es ist immer Kalenderwoche 35. Und unter der Hand geflüstert, die wirklichen Konnoisseure, die greifen früh zu, weil natürlich jetzt im September, im Oktober die Ware noch richtig frisch ist. Ja, der Dominostein wird ja auch nicht besser, wenn er lange liegt. Also wer jetzt den richtig saftigen Dominostein haben möchte, der sollte jetzt zugreifen.
Und ich habe mal geguckt, so ein bisschen nach Zahlen. Wenn man sich in das Sortiment einmal reinarbeitet, dann ist das ähnlich wie beim Eis. Wir haben eine unglaubliche Vielfalt an Eissorten. Hauptsächlich verkauft wird bis heute und an jedem warmen Sommertag Vanille, Erdbeere, Schoko. Und es ist ganz ähnlich beim Weihnachtsgebäck. Auch da gibt es absolute Traditionalisten. Und wenn wir mal auf die Mengenverteilung gucken, dann essen wir tatsächlich pro Jahr jeder 1 Kilo Herbst-Weihnachtsgebäck, Markus. Und das teilt sich wie folgt auf: 39% Lebkuchen, 22% Spekulatius, 20% Stollen, 11% sonstiges Zimtsterne und 8% gehören den Dominosteinen. Ich möchte wissen, ich mag ja keinen Stollen. Isst du meine 20% Stollen?
Nein, tue ich nicht. Mag ich auch nicht. Ich bin tatsächlich das Einzige, was ich mag, ist Spekulatius. Ansonsten Marzipankugeln mag ich. Natürlich, die tauchen da gar nicht auf, sonstiges. Aber all die anderen Sachen, damit kannst du mich tatsächlich jagen. Und ich gehöre auch zu denen das ausreichen würde, wenn sie erst in der Adventszeit auftauchen. Das wäre ja vielleicht, wenn jetzt mal ein Supermarkt auch richtig clever ist, ja, und sagt, hey, also 37% kaufen, aber der Rest ist ja eher genervt, dann könnte es ja auch die Nische und die Lücke sein, zu sagen, hey, wir sind der erste Supermarkt, der tatsächlich Weihnachtsgebäck erst ab 1. Advent verkauft. Könnte zumindest imagemäßig ganz gut sein und die Leute würden durchatmen und sagen, hey, das ist mein Kumpel, da gehe ich jetzt einkaufen, weil der mich nicht schon im September damit nervt. Witzig noch als kleiner Funfact, ganz viele dieser Produkte gab es früher tatsächlich das ganze Jahr über. Lebkuchen wurde auch das ganze Jahr verkauft. Es hat hier ein bisschen was mit Rohstoffen zu tun, denn im Zuge des 30-jährigen Krieges damals kam es zu Engpässen und diese Engpässe an Gewürzen führte dann dazu, dass man tatsächlich anfing, dieses Gebäck nur noch für die Weihnachtszeit zu produzieren, als etwas ganz Besonderes, auch zu diesem hohen kirchlichen Fest. Also auch da sehen wir, dass ein Mangel an Rohstoffen dann dazu führt, dass Dinge limitiert angeboten werden.
Das war die dumme Antwort auf die gute Frage. Dabei rausgekommen sind 40% Stollen sind für euch da draußen übrig. Vielen Dank, Markus.
Guten Appetit dabei.
Der heiße Scheiß. Nun wird es heiß, denn es kommt der heiße Scheibenkleister. Scheiße sagt man natürlich nicht. Ob top oder flop, Marketing rät ab oder zu.
Heißer Scheiß, das ist die Rubrik, in der wir euch Dinge empfehlen wollen, Dinge vorstellen wollen. Markus, sag nochmal, was ist die Klammer dieser schönen Rubrik?
Die Klammer ist, dass es keine Klammer gibt. Nein, dass es alles sein kann. Also wir, Marketing heißt ja, oder wir reden ja auch vom Empfehlungsmarketing, wir wollen zu Sachen raten, manchmal wollen wir auch abraten, das kann auch sein, aber der Verriss ist immer leichter als die Empfehlung. Und deswegen nehmen wir uns das Schwere natürlich vor. Das kann, wie gesagt, ein Buch sein, so wie es heute ist. Es kann eine Serie sein, das kann ein Kinofilm sein, das kann eine Veranstaltung sein. Das kann wirklich alles Mögliche sein, was wir Tolles erlebt haben und was wir einfach mit euch teilen wollen und was wir auch für angesagt halten oder für empfehlenswert einfach halten.
Den heißen Scheiß von heute, den hat Markus mitgebracht und das ist ein Buch.
Ja, und es heißt übrigens den heißen Scheiß, weil Scheiß sagt man nicht. Meine Tochter hat mich ermahnt, ich soll nicht immer diese schlimmen Wörter in den Mund nehmen, wenn ich öffentlich spreche. Also der heiße Scheiß oder Scheibenkleister. Wie man, na, Kindererziehung ist ja auch ein wichtiges Thema. Gut, also ich habe ein Buch mitgebracht und das hat, wie gesagt, auf den ersten Blick auch gar nichts mit Marketing zu tun. Wobei, vielleicht sollte man mal vom Produktdesign bei Büchern sprechen. Also, liebe Verlage, Covergestaltung scheint mir in letzter Zeit auch ein bisschen mehr so ein Glücksgriff geworden zu sein. Weil wäre ich durch einen Buchladen gelaufen, hätte mich dieses Buch allein vom Anblick her nicht angesprochen. Also ich wäre da mit Sicherheit dran vorbeigegangen und hätte es nicht in die Hand genommen. Aber ich habe zufälligerweise die Besprechung des Buches in dem von mir sehr gern gehörten und auch ganz wunderbaren Podcast Lakonisch Elegant gehört. Ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur, den ich hier auch übrigens sehr empfehlen möchte. Und das war sogar mehr als eine Besprechung, weil sie hatten 3 der 8 Autoren dort gehabt und haben sie interviewt, sodass sie ein bisschen mehr erzählen konnten. Und dann war meine Neugierde geweckt.
Neugierig ist gut. Worum geht es in dem Buch?
Also die 8, das sind 8 Autorinnen und Autoren, die Blogger sind, Kritiker, freie Journalisten, Kulturwissenschaftler, Essayisten, allesamt Experten für Mode, Literatur und Kunst, für Theater, Essen, Musik, für die Politik, für Film und Fernsehen. Und das unglaublich Tolle ist, Ich kenne keinen einzigen davon. Mir komplett unbekannte Menschen und ich habe von denen noch nie was gehört und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, denn so war ich komplett unvoreingenommen und bin da offen rangegangen. Diese 8, so beschreiben sie es zumindest, trafen sich in München an der Isar und sie haben beschlossen, die deutsche Gegenwartskultur auf den Prüfstand zu stellen und jeder hat sich ein Kapitel vorgenommen von dem, was er natürlich am besten kann. Und herausgekommen sind 8 sehr unterschiedliche, durchaus streitbare, aber in meinen Augen sehr kluge Essays zu den Themen Mode, Literatur, Kunst, Theater, Essen, Musik, also was ich alles gerade genannt habe, die zum Teil viel Spaß machen, aber auf der anderen Seite auch sehr zum Nachdenken anregen. Großartig fand ich zum Beispiel den Essay von Leander Steinkopf, der das verkrampfte Verhältnis der Deutschen zum Essen erklärt. Ich zitiere ihn mal, er hat den schönen Satz geschrieben, die anderen haben die Kochkunst, wir haben die Ernährungswissenschaft. Es fehlt uns Deutschen an Leichtigkeit. Alles wird bei uns sofort zum Dogma erklärt. Noch ein Zitat von ihm, wenn die Deutschen Genießer werden, dann um den Rest der Welt in Grund und Boden zu genießen. Also immer eine Ernsthaftigkeit dabei. Und ich habe beim Lesen in der Tat sehr, sehr viele Menschen in meinem Umfeld wiedererkannt. Ja, wir kennen ja so Körner-Nazis und was weiß ich alles, also so, was man essen darf, was man nicht essen darf. Und das bringt er wirklich grandios auf den Punkt. Ich habe sehr viel gelacht beim Lesen von diesem Essay. Simon Strauss fragt sich, wieso eigentlich im deutschen Theater der Dramaturg so an Bedeutungslosigkeit verloren hat. Auch das eine Beobachtung, die ich teile, weil wenn man sich anguckt, ich wollte früher mal Dramaturg werden, aus meinem Studium heraus, weil ich das toll fand, wie Texte erarbeitet wurden, das findet heute nicht mehr statt. Das ist wirklich nur noch Öffentlichkeitsarbeit, auch ein sehr schönes Thema. Und Katharina Herrmann führt aus, warum es komplett unsinnig ist zu fordern, dass Romane wie Serien geschrieben sein sollten, weil dann haben wir einen Abklatsch und es sind unterschiedliche Mediengattungen, die auch ganz unterschiedlich funktionieren und andere Aufgaben haben. Noemi Schneider, die über Fernsehen und Film schreibt, die kramt den guten alten Neil Postman aus dem Jahr 1985 wieder hervor. Das erinnert mich an unseren anderen Podcast. Neil Postman, der damals das Buch geschrieben hat, Wir amüsieren uns zu Tode, hat auch den Satz geprägt, dass Fernsehen nicht für Idioten geschaffen wurde, sondern sie erzeugt. Und auch daran hängt sie sich auf und bringt das mal wieder so auf den Punkt, was eigentlich in unserer Fernsehwelt passiert. Kurzum, ein unterhaltsamer, wie spannender Blick auf unsere Gegenwartskultur, der eigentlich auch jedem Spaß bereiten sollte, der ab und zu mal in das Feuilleton einer Zeitung, egal ob jetzt in der gedruckten Variante oder digital guckt und der vielleicht auch weiß, wie man Feuilleton schreibt.
Vielen Dank, Markus. Feuilleton schreiben fragen wir beim nächsten Mal ab. Kein schöner Land ist der heiße für den heutigen Tag. Ein tolles Buch, Angriff der 8 auf die deutsche Gegenwart, im CH Beck Verlag erschienen und kostet 18 Euro.
Die erste Ausgabe unserer Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Wir haben es geschafft.
Verrückt.
Ja,
war. Super schnell.
War super schnell, war eine volle Packung im Grunde genommen. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Toller erster Interviewgast.
Ja, großartig, viel gelernt dazu. Wir gehen dann recht bald in die Produktion der zweiten Folge. 14-tägig erscheint die Marketing-Marketing-Show. Und ich hatte ja schon angekündigt gehabt und es auch versprochen, zu einer Show gehört auch, dass wir tanzen. Benjamin, bist du jetzt soweit? Bist du bereit?
Ja, natürlich.
Ja, okay. Und 1, 2, 3.
Tschüss, ihr Lieben. Das war unsere erste Marketing-Show. Hat Spaß gemacht. Bis bald.
Ciao.
Das war's für heute, liebe Leute. Die Marketing-Marketing-Show ist vorbei. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt nichts mehr zu hören. Der Vorhang fällt, doch bald schon kommen Sie wieder. Markus Bartelt und Benjamin Lehmann, Ihr Marketing-Team. Die Marketing-Marketing-Show ist eine Produktion der Podcastmacherei. www.podcastmacherei.de